LVZ, unsere Story. Hi, ich bin Nicole Gjiwa, Audio- und Videoreporterin bei der Leipziger Volkszeitung. In diesem Podcast sprechen wir über Themen, die gerade relevant sind. Und jetzt hört ihr zum 5. Mal Deutschland spricht. Das ist so eine Reihe, die wir jetzt in den letzten Wochen aufgenommen haben. Da war Josa Manja Schlegel immer der Moderator und ist es auch immer noch.
Ganz genau. Vielen Dank, Nicole. Wir haben zum 5. Mal uns zwei Leute eingeladen für ein Gespräch, auf das ich mich ganz besonders freue. Letztes Mal war ja der Pfarrer Wolf da und eine Büroangestellte aus Delitzsch, Frau Pürzkal, die über autofreie Innenstädte diskutiert haben. Das kann man sich auf Spotify anhören.
Falls ihr es noch nicht gehört habt, dann hört da auf jeden Fall unbedingt rein.
Genau. Und diesmal habe ich mir eingeladen Thilo Krieg und Simon Bäumer. Herr Krieg, Mitarbeiter des Statistischen Landesamts in Halle und Simon Bäumer, ein Programmierer aus Leipzig, die über das Thema Rückkehr der Wehrpflicht debattieren wollen. Und ich finde das ein ganz spannendes Thema. Es wird irgendwie alle paar Monate, seit die Wehrpflicht ausgesetzt ist, im Jahr 2011 hochgeworfen und diskutiert. Und natürlich seit Russlands Krieg in der Ukraine ist es wieder ganz heißes Eisen. Sogar SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius denkt laut über einen neuen Wehrdienst nach. Auch Friedrich Merz und Markus Söder fordern das laut auf Parteitagen. Also man kann schon davon ausgehen, dass da richtig politisch Wind drin ist. Und die beiden stehen sich da gegenüber und wollen das bei uns ausdiskutieren. Und da freue ich mich ganz sehr drauf.
Dann geht es doch jetzt einfach gleich mal los.
Ich freue mich, dass Simon Bäumer und Thilo Krieg heute bei mir sind, um über ein Thema zu diskutieren, das nicht erst seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine wieder vermehrt debattiert wird, nämlich ob Deutschland wieder eine Wehrpflicht bekommen sollte. Herzlich willkommen erstmal hier.
Hallo.
Hallo.
Ich fange mal bei Ihnen an, Simon Bäumer, Sie sind 30. Das heißt, wenn ich richtig rechne, sind Sie ganz knapp an der Wehrpflicht vorbeigeschrammt. Ich selber musste noch verweigern, aber Sie sind 2 Jahre jünger. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Haben Sie sich trotzdem damals Gedanken gemacht, was gewesen wäre, wenn?
Nicht so wirklich. Wir haben eher ein bisschen gehofft damals, dass wir das nicht machen müssen. Mhm. Und haben uns sehr gefreut, als wir es nicht tun brauchten.
Warum gefreut?
Weil keiner von uns Lust hatte auf Bundeswehr und das halt ein Jahr ist, was halt flöten geht oder wie lange der Wehrdienst dauert. Und ich hatte einfach überhaupt keine Lust auf Bundeswehr. Ich wollte halt die Dinge machen, für die ich halt irgendwie Interesse habe, zum Beispiel halt das Programmieren und halt an meiner schulischen Ausbildung weiterarbeiten. Okay, und wir waren alle eher so Antikrieg.
Mhm. Antikrieg kommen wir noch später zu. Keine Lust auf Bundeswehr, vielleicht kleine Klammer, weil man sich nicht selber ausgesucht hat oder weil man der Bundeswehr auch irgendwie negativ gegenübersteht?
Teils, teils. Ich denke, es ist notwendig, die Bundeswehr. Aber jetzt, was ich halt selber gehört habe von Leuten, die Wehrpflicht angetreten haben, war das jetzt nicht so positiv von dem her, was die Leute da halt raus mitgenommen haben und gelernt haben. Also es klang eher nach, viel Langeweile trinken und rauchen.
Herr Krieg, Sie müssen noch sowas in die Richtung gemacht haben. Erzählen Sie mal.
Ja, tatsächlich. Also ich habe den damals 10-monatigen Wehrdienst habe ich gemacht. Es war eben, am Anfang hatte ich überlegt, Wehrdienst oder Zivildienst und ich hatte irgendwie keine Lust und Zeit. Also man hätte sich ja für den Zivildienst bestimmte Stellen irgendwie auch irgendwie im Vorfeld aussuchen können, die ganz interessant wären. Das hatte ich aber irgendwie nicht so richtig vor und so irgendwie, dass man irgendwo hingesteckt worden wäre. Ich hatte irgendwie keine richtige Lust irgendwie auf irgendwie im Krankenhaus oder im Altenheim irgendwie zu arbeiten und ich dachte einfach auch, da weiß man einfach mal, wie das Militär ist und guckt mal, wie das ist, dann weiß man es halt mal. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das halt einfach. Und also die Anfangszeit, sag ich mal so die ersten 2 Monate, die Grundausbildung, die waren schon anstrengend und nervig, da irgendwo mit irgendwelchen schweren Sachen rumzumarschieren und irgendwie immer nur kurze Essenszeiten und dann irgendwo. Ich war auch über den Winter dann in der Grundausbildung und da war es dann immer auch so kalt und schlammig. Das war jetzt nicht so das Angenehmste. Und danach, war es jetzt, sag ich mal, eher so ein bisschen was Alltägliches und man hatte tatsächlich gar nicht so viel zu tun. Also das, aber ich denke mal, das hängt auch ein bisschen davon ab, in welche Einheit man kommt. Und ich war in so einer Kompanie, die ausgebildet hat, das Panzerfahren. Mhm. Und da war ich so ein bisschen Mädchen für alles. Da war eigentlich nicht viel zu tun. Also ich war nach einem halben Tag immer fertig und den Rest, ja, wusste ich auch nicht so richtig, was ich mache. Oder habe ich einfach ein bisschen Computer gespielt. Das ist, also da habe ich alles durchgehabt und ja, also es war mal eine Erfahrung, jetzt nicht die beste, aber ich fände es trotzdem eigentlich, ja, gehört es also mal mit zum Leben dazu, fand ich.
Haben Sie persönlich was Gutes mitgenommen für sich? Ich meine, auf den gesellschaftlichen Nutzen kommen wir noch zu sprechen, aber dass Sie sagen, Sie selber sind da irgendwie gewachsen?
Also jetzt nicht riesig, ein bisschen vielleicht so eine leichte Selbstständigkeit und irgendwie, dass man ein bisschen um sich was irgendwie kümmern müsste. Ich war eben auch irgendwie für die ganze Abfallentsorgung und für die ganze Wäsche zuständig und dass man da halt irgendwie, das war zwar auch ein bisschen nervig, weil irgendwie die ganzen Leute bei uns, die haben immer die ganzen Müll durcheinander geschmissen und ich habe das dann immer nie an der Müllstelle abgegeben und ich musste dann immer den Müll sortieren. Das war immer voll nervig.
Das ist Verantwortung. Dann
irgendwie, ja, aber ja, also so persönlich nimmt man, sag ich mal, wahrscheinlich nicht so viel mit.
Also, ehrliche Antwort.
Ja.
Sie haben ja im Fragebogen von Deutschland spricht unterschiedlich geantwortet auf die Frage, ob Deutschland die ausgesetzte Wehrpflicht wieder einführen sollte. Ich fange nochmal hier an, Simon Bäumer. Sie haben gesagt, nein, Deutschland sollte die Wehrpflicht nicht wieder einführen. Warum?
Aus mehreren Gründen für mich. Der erste ist, dass es für mich heute, also aus heutiger Perspektive, in der Armee eine professionelle Armee sein muss und eine Grundausbildung oder eine Ausbildung von 10 Monaten das halt nicht mehr abbilden kann, halt in diesem technischen Maßnahmen, mit dem technischen Gerät, was wir haben, halt die Menschen eben passend auszubilden für einen Kriegsfall zum Beispiel. Und dann finde ich, ist es halt auch volkswirtschaftlich. Wir haben halt einen Fachkräftemangel. Und dann ziehen wir plötzlich halt, wie es früher war, 25% der jungen Generation ein und lassen sie an der Waffe ausbilden. Und das wird auch halt die Wirtschaftsleistung von uns einfach senken, wo wir jetzt halt auch wirtschaftlich gerade nicht so gut dastehen als Deutschland. Und zuletzt natürlich ist es halt irgendwie etwas, was ich halt nicht so befürworten kann, weil ich erstmal halt aus meinem Leben halt auch irgendwie rausgezogen bin. Also ich hätte jetzt das, was ich heute mache, mit der Wehrpflicht halt nicht machen können, wenn ich eingezogen worden wäre. Und das hätte halt schon einen guten Impact gehabt auf meine Karriere und auf meine Lebensentwicklung.
Als man früher die Wehrpflicht verweigert hat, musste man immer das Wörtchen oder das Wort Pazifismus anführen. Mhm. Spielt das auch eine Rolle in der Überlegung, sich dagegen auszusprechen, dass man sagt, ich bin ja gegen Krieg?
Also ich sag mal, mit 18 war ich schon deutlich alles, ich bin mehr gegen den Staat und gegen Krieg. Ich würde jetzt halt nicht hingehen und irgendwie so einen Angriffskrieg befürworten, auf gar keinen Fall. Aber ich sehe es halt auch realistisch, dass halt mit der aktuellen Situation in der Ukraine zum Beispiel oder auch Israel, dass wir da uns nicht aufrüsten könnten oder da auch keine Waffen liefern könnten. Also das auf keinen Fall.
Interessanter Punkt. Herr Krieg, Sie haben ja gesagt, ja, Deutschland sollte die Wehrpflicht wieder einführen. War das eine intuitive Bauchentscheidung oder spielt da auch sowas, eine Überlegung zum Thema, wir leben ja in einer Zeit der Kriege eine Rolle, siehe Russland, siehe Israel. Ist eine Wehrpflicht vielleicht auch einfach zeitgemäß?
Ja, aber nicht nur. Also zum einen haben wir ja aufgrund der außenpolitischen Umstände jetzt erhöhten, sag ich mal, Bedarf auch Militär vorzuhalten. Und da reichen natürlich jetzt schon nicht die freiwilligen Leute, die sich zur Bundeswehr begeben, aus. Sie haben jetzt schon Personalmangel. Also muss man schauen, wo da noch mehr hinzukommen kann. Andererseits ist natürlich auch richtig, dass natürlich irgendwie hier hochkomplexen Waffen Leute in der Grundausbildung nicht wirklich bedienen können. Das ist wirklich nur so ein allgemeiner Überblick, sag ich mal, wo man ein paar leichte Fertigkeiten hat. Also danach ist man eigentlich jetzt kein irgendwie Waffenexperte. Aber nichtsdestotrotz kriegt man so erstmal ein bisschen größeren Grundstock hin, den man dann bei Bedarf nutzen kann. Und darüber hinaus gibt es vielleicht natürlich auch Leute, die dann, weil sie das durch die Wehrpflicht dann mal kennenlernen, was Militär ist, die sich dann vielleicht auch sich länger verpflichten, um quasi auch so dann diesen, also man braucht diesen Berufsaspekt auf jeden Fall trotzdem. Und vielleicht kriegt man dadurch dann auch mehr Leute rein, die so als Beruf, also als Zeitsoldat arbeiten. Und ein weiterer Punkt, weswegen ich eigentlich für die Wehrpflicht bin, ist, so eine reine Berufsarmee hat immer so das Problem, dass es unter Umständen dann nur noch die falschen Leute, sag ich mal, anzieht oder sag mal die problematischen Leute, die einfach zur Armee gehen, weil sie gerne irgendwie rumschießen wollen oder weil das ihrer vielleicht nationalistischen oder rechtsgerichteten Ideologie irgendwie zugutekommt. Also unter Umständen hat man dann die falschen Leute an den Waffen. Und durch so eine Wehrpflicht kommen auch so ein paar andere Schichten da nochmal mit rein, die das ein bisschen so durchmischen.
Also darauf antworten, Herr Bäumer, durch eine Wehrpflicht hätte man vielleicht eine größere Durchmischung? Und man führt die Leute auch erstmal ran und sie würden sich vielleicht sonst gar nicht dafür interessieren. Wir brauchen sie aber. Ist das nicht ein Punkt?
Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich bin von dem nicht so ganz... Also ich kann den Punkt total nachvollziehen, aber ich habe das Gefühl, dass es realistisch halt so ausschaut, dass die Leute, die halt nicht sowieso schon vorher Bock auf Bundeswehr hatten, halt auch nicht da bleiben werden wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir halt war, früher in der Wehrpflicht, wie viele dann sich tatsächlich danach für die Bundeswehr entschieden haben. Aber ich kenne jetzt einige Leute, die halt was beim Bund machen wollten und es hat halt überhaupt nicht geklappt. Eigentlich haben die sich dann da verarscht gefühlt oder schlecht behandelt gefühlt und sind dann halt wieder zurückgegangen in die Wirtschaft und dann halt auch oft jetzt keine prestigeträchtigen Jobs halt irgendwo in einer Fabrik halt gearbeitet oder sonst irgendwas, wovon sie eigentlich wieder weg wollten. Aber haben sich dann wieder dafür entschieden, dahin zu gehen.
Ja, das ist ja möglich, aber das ist dann eher eine Frage, wie man, sag ich mal, die Ausbildung dann ausgestaltet. Also nicht die Frage, ob die Ausbildung an sich irgendwie notwendig ist. Und darüber hinaus sehe ich ja auch so, also man sollte sicherlich die Wehrpflicht auch nicht isoliert machen, sondern ich fände es ganz gut, wenn man von mir aus auch rumgedreht eine allgemeine Zivilpflicht quasi einführen würde, sodass einfach jeder, und das würde ich auch nicht nur auf Männer beziehen, sondern auch die Frauen mit einbeziehen, weil sie eine Pflicht hat, eine bestimmte Zeit eine Art Zivildienst zu machen. Und aber wer das nicht möchte, dann quasi die Möglichkeit hat, auch stattdessen eben zur Bundeswehr zu gehen. Dass man das von mir aus rumdreht. Also wenn natürlich irgendwann rauskommt, es geht keiner zur Bundeswehr, aber wir brauchen trotzdem das Personal, kann man dann immer noch irgendwie überlegen, dass man es doch wieder rumdreht. Aber ich denke mal, ein paar werden schon auch zur Bundeswehr dann gehen. Und dann kann man das vielleicht auch so besser, vielleicht auch steuern, wie viel insgesamt in die Bundeswehr kommt. Weil die Umstellung wird natürlich schwierig sein. Es gibt ja keine Kapazitäten mehr, jetzt, um Leute auszubilden bei der Bundeswehr. Gut, im Zivilbereich müsste auch erstmal wieder Strukturen geschaffen werden, dass da Leute überall arbeiten können. Aber so könnte man das vielleicht eher steuern, weil am Ende der Wehrpflichtzeit war ja auch das Problem, dass immer weniger aufgenommen werden sollte. Und dann hat man irgendwelche Gründe sich überlegt, warum die dann ausgemustert werden und dann gar nichts machen mussten, damit ja nicht so viele zur Bundeswehr kommen. Und so kann man das vielleicht dann eher, wenn man so rumdreht mit einer allgemeinen Zivilpflicht, auf jeden Fall so steuern, dass eben nicht die, weil ich glaube, es war so früher, wenn man eben untauglich gemustert wurde, dann musste man gar nichts machen. Und ich würde das eben deswegen auch umdrehen, dass also auf jeden Fall, wer für die Bundeswehr halt untauglich ist, muss trotzdem eben Zivildienst machen. Außer er ist jetzt wirklich irgendwie besonders irgendwie krank oder bei den Frauen, keine Ahnung, haben schon Kinder oder sowas, da kann man schon ein paar Ausnahmen noch definieren. Aber an sich würde es, denke ich, der Gesellschaft auch helfen, auch eben was Sie vorhin angesprochen haben mit dem Fachkräftemangel, der ist ja auch in den sozialen oder Umweltbereichen ja auch vorhanden. Und da könnte man die als Verstärkung, die sind natürlich dann keine Fachkräfte, aber die würden vielleicht die Fachkräfte dann ein bisschen entlasten, sodass man die gezielter einsetzen kann.
Ja, wir müssen unbedingt nochmal zurückkommen zum Thema Krieg später, aber das ist die Dienstpflicht, da haben Sie sich ja vorhin gegen ausgesprochen. Sie waren froh, dass Sie gleich in Ihren Job konnten, Sie sind jetzt Programmierer. Ja. So hätten sie noch mal ein Jahr einschieben müssen. Wäre das nicht was? Oder?
Also ich kann mich mit Zivildienst schon deutlich mehr anfreunden und finde es auch sinnvoller. Ich finde es schwierig, das halt so von einem Gefühl nur abhängig zu machen. Also ich glaube, ich bräuchte halt Daten, dass das halt auch wirklich hilft. Nicht, dass man nachher halt ein paar demotivierte Leute halt irgendwo in ein Altenheim schickt und die haben gar keinen Bock und liegen dann nur auf der Tasche. Ich hatte jetzt nie den Eindruck, dass Zivildienst so abläuft. Also von früher, von dem, was ich gehört habe. Aber damit kann ich mich mehr anfreunden, ja. Aber ich sehe, bei Bundeswehr finde ich das schon schwieriger.
Nochmal so zugespitzt, junge Menschen sollen ein Jahr, ja, für die Gesellschaft arbeiten, vielleicht auch ein bisschen Fachkräftemangel entgegenwirken. Zu Recht?
Also ich kann mir bei Zivi vorstellen, dass das halt schon auch positiv sich so auf die Entwicklung auswirken kann, weil ich halt schon auch selber vielleicht in anderen Bereichen arbeite. Ich merke selber, dass mir so ein bisschen schon durch den Büroalltag halt die Connection halt gerade zu Jugendlichen, zu Kindern, so als Programmierer, den meisten sind halt ehrlich gesagt männlich, zwischen 30 und 50 oder zwischen 25 und 50. Das ist schon sehr eine homogene Umgebung.
Ja. Ich merke, dass Sie es unterschiedlich begründen. Ja, Herr Krieg sagt, der Gesellschaft wäre geholfen. Sie, Herr Bäumer, sagen, das würde den Menschen selber ganz gut tun.
Gut beobachtet.
Ja, wobei ich auch denke, also neben, dass es der Gesellschaft hilft, auch persönlich könnte das den Menschen schon helfen. Weil es gibt zum einen natürlich Leute, die gleich früh wissen, was sie beruflich machen wollen. Aber es gibt auch viele, die, ja, weiß ich nicht, mit 18 das eben noch nicht wissen und dann irgendwas anfangen und dann irgendwie später merken, das ist noch nicht richtig. So hätten sie noch ein Jahr mehr Zeit, sich zu überlegen. Und hinzu kommt, dadurch, dass sie jetzt, ja, vielleicht Bundeswehr auch manche Bereiche, aber vor allem auch dann im Zivildienst irgendwas sehen, was sie vorher nicht kannten, vielleicht doch dann dran gefallen finden, dass dann vielleicht mehr diese Wege einschlagen.
Den gesellschaftlichen Aspekt finde ich halt auch eigentlich ziemlich spannend, das anzusprechen und auch gerade was du dann sagtest bezüglich, dass das junge Menschen gerade machen müssen. Es ist halt auch so, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie eine kleine Anspruchshaltung manchmal, dass ja die jungen Menschen das machen müssen, aber die Älteren halt nicht. Das geht, glaube ich, ein bisschen über das jetzt hinaus. Warum keine Wehrpflicht für 50-Jährige oder für 70-Jährige? Es ist ein bisschen provokant, da kann man natürlich die Frage stellen.
Naja gut, das ist, also die Wehrpflicht an sich wäre ja natürlich dann, wenn es die wieder durchlaufen würde, hätten ja dann irgendwann die 50-Jährigen auch schon mal früher in ihr Leben gehabt, bloß jetzt durch die Pause eben dann nicht. Und jetzt so ältere Menschen einzuziehen, die sind natürlich doch körperlich schon ein bisschen ja, eingeschränkter als jüngere Menschen und sind natürlich schon tiefer irgendwie im Beruf als welcher der anfangen. Aber noch ein weiterer Vorteil, für sowas finde ich, für die persönliche Entwicklung ist, ich glaube, vielen Menschen tut es auch mal ganz gut, wenn sie irgendwie was machen, was jetzt nicht nur für ihren Vorteil ist. Also, weil ich finde, so in den letzten Jahrzehnten erzieht so unsere Gesellschaft die Menschen gerne so zu völligen Individualisten und jeder soll nur schauen, dass er irgendwie seinen Vorteil durchkriegt und da kann es, glaube ich, auch nicht schaden, wenn Menschen doch durchaus auch mal sehen, dass man mal was macht, was, sag ich mal, nicht persönlich einen so viel bringt, sondern vielleicht der Gesellschaft insgesamt vor allem.
Das sehe ich zum Beispiel nicht so. Also ich bin mir sicher, dass halt gerade diese Personen, die halt, die du da vielleicht gerade im Kopf hast, so mehr egozentrisch, dass die vielleicht sehr präsent sind, vielleicht auch durch Social Media oder dass es so rüberkommt. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass viel, viel mehr Menschen, die ich kenne, halt darauf achten, dass die Arbeit sinnvoll für sie ist und tatsächlich auch höhere Gehälter zum Beispiel ablehnen oder auch bestimmte Firmen ablehnen, wenn das halt Ölkonzerne sind oder halt auch Waffenbuden, dass sie dann sowas ablehnen oder auch zum Beispiel Automobilkonzerne und die sind ja jetzt so, ich meine, irgendwie kritisch von der Perspektive jetzt moralisch, sondern dass selbst das schon gar nicht so interessant ist für viele Leute, dass da der Wert höher steht.
Also ja, da denke ich, gibt es auch etliche, die so eine Einstellung haben. Aber es ist halt die Frage, so gesehen ist das ja trotzdem auch ein Agieren in ihrem Interesse. Ne? Wenn sie quasi eben eine berufliche Tätigkeit wählen, die sie gut finden oder eben bestimmte Dinge ablehnen, das ist ja also auch womit sie übereinstimmen. Aber eben, man ist eben trotzdem dann nicht unbedingt bereit, mal was zu machen, was gegen den eigenen Interessen ist.
Ja, kann ich mich nicht so mit antworten, warum sollte ich gegen meine eigenen Interessen handeln?
Ja, das ist natürlich schwierig, aber wenn es, sag ich mal, übergreifend eigentlich das helfen würde, dann ist es doch sinnvoll. Also, Paradebeispiel, was ich immer habe, ist, keiner möchte eigentlich gern Steuern zahlen, weil man hat weniger Geld. Aber gesamtgesellschaftlich ist es halt notwendig, weil man damit eben viel machen kann. Mhm. Also, so gesehen handelt man ja, wenn man Steuer zahlt, auch gegen seine persönlichen Interessen. Und so ähnlich sehe ich es auch, dass man eben mal was macht, was nicht ganz so vielleicht in seinem Wollen und Interesse ist, und aber vielleicht der Gesellschaft insgesamt was bringen würde.
Ja, ich finde das sehr schwierig für mich, weil so gerade aus meiner, wenn ich jetzt überlege, so in der Familiengeschichte kenne ich halt viele, die halt gegen ihre eigenen Interessen halt Dinge nicht machen durften, gerade Frauen irgendwie kein Abitur machen durften oder nicht mal eine evangelische Freundin haben durften. Es ist für mich sehr schwierig halt, das zu verarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass was du damit sagen möchtest, aber mit gegen die eigenen Interessen finde ich sehr schwierig.
Ja, ist jetzt nicht das Ziel, dass irgendeiner irgendwie gar nichts was machen kann. Es ist nur temporär, dass man mal die Erfahrung macht, dass man eben sich irgendwo einordnet, obwohl man das jetzt irgendwie gar nicht so will, so temporär. Also es soll jetzt hier kein Dauerzustand oder irgend sowas sein. Einfach nur mal die Erfahrung zu machen, was vielleicht dann bei anderen Problemen später vielleicht hilft, weil man dann quasi ähnlich agieren kann, um eben, ich glaube, das ist eben auch das Problem in unserer Gesellschaft, weil jeder auf seinen Interessen beharrt, kommt es nicht mehr zu Kompromissen. Mhm. Und mal die Erfahrung zu machen, dass man eben doch irgendwie mal bei einem Teil mal zurücksteckt, damit es insgesamt weitergeht, denke ich, kann auch nicht schaden.
Wo hast du selber so Erfahrungen gemacht, wo du sagen würdest, dass dir der Wehrdienst dann da zum Beispiel dann in dem Fall geholfen hat?
Also eine konkrete Erfahrung könnte ich jetzt nicht direkt benennen. Also ich würde auch eher sagen, dass ich schon vorher so ein bisschen diese Tendenz eher hatte, teils ein bisschen zurückzustecken für andere Sachen. Dass ich so meine persönlichen Sachen auch immer mal zurückstelle für irgendwas Größeres. Und da hat, sag ich mal, der Wehrdienst jetzt, glaube ich, nicht so viel dran geändert.
Ich mache es jetzt nochmal konkreter auf unser ursprüngliches Thema. Wir haben in Europa wieder Krieg seit einiger Zeit. Und manche fragen sich, was ist eigentlich, wenn in einigen Wochen der neue US-Präsident Donald Trump heißt? Kann sich Deutschland dann noch verteidigen? Wie denken Sie eigentlich darüber, Herr Krieg?
Also, ja.
Macht Ihnen das Sorgen?
Also, ja, tatsächlich. Also, weil die erste Amtszeit von Trump fand ich ziemlich schlimm und die zweite dürfte wahrscheinlich schlimmer werden, weil er sich jetzt erst recht sagen kann, ach, er kann eh nicht wiedergewählt werden oder von mir aus sorgt er auch dafür, dass er doch wieder wiedergewählt werden kann. Also sehe ich schon mit großer Sorge und alles, was er sagt, ist ja auch so, dass er sich eben aus Europa zurückziehen will, sich wahrscheinlich mehr auf Asien und China konzentrieren will. Und das wäre doch sehr nachteilig für Europa. Und das wird sicherlich Russland auch ausnutzen, um weiter seine Interessen voranzutreiben. Und das Europa ist halt schon seit langem nicht mehr in der Lage, irgendwie sich militärisch selbst zu verteidigen. Und da muss, also wahrscheinlich wird es auch nie ausreichen, alleine, wahrscheinlich sind wir immer ein bisschen auf die USA angewiesen, aber wir sollten auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir in einem höheren Maße das können, die Verteidigung.
Auch über eine Wehrpflicht.
Auch über eine Wehrpflicht, also man braucht ja auch Personal, das ist ja auch, wir haben mittlerweile unser Personal ziemlich reduziert und das sieht eher aus, dass immer weniger Leute das machen und ich meine, ich kann das eben verstehen. Ich würde jetzt auch nicht irgendwie begeistert irgendwie in den Krieg ziehen wollen. Also ich würde auch eher versuchen, das zu vermeiden. Aber das ist halt eben so, manche Dinge sind schon so ein bisschen notwendig und lassen sich nicht umgehen. Also man braucht halt eben und hofft drauf, dass eben die Abschreckung allein erstmal reicht. Wenn nicht, muss aber zumindest dann in der Lage sein, eben angemessen darauf zu reagieren, damit es nicht noch schlimmer wird.
Wehrpflicht als Abschreckung Russlands auch?
Finde ich schwierig. Ich glaube, eine Wehrpflicht würde jetzt Russland nicht davon abhalten. Oder einen angreifenden Staat dann einen anderen Staat anzugreifen. Ich habe halt das Gefühl, dass halt so eine Wehrpflicht auch so ein bisschen ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, weil wir halt die NATO haben. Und ich kann das schon verstehen, so das Vertrauen gegenüber Amerika geht deutlich zurück mit Donald Trump, auch bei mir. Ich mag den Typen überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt halt das auf NATO-Ebene beziehe, so Deutschland alleine, also ich finde es richtig schwierig, das zu bewerten, weil auf der einen Seite sehen wir halt in der Ukraine, so Russland hat halt die militärischen Ziele ja komplett nicht erreicht. Das ist ja total die Blamage für diese Militärmacht gegen Ukraine halt, da so in Schach gehalten werden zu können. Und auf der anderen Seite sehen wir halt Israel als hochentwickeltes Land, wie sie halt da den ganzen Nahen Osten halt so ein bisschen in den Fingerschnipp fast auseinandernehmen. Halt diese Kontraste, wie weit es halt militärisch halt eigentlich bei uns ist und wie wenig die westlichen Staaten halt eigentlich machen müssen, um halt ihre Gegner in Schach zu halten. Oder auch Kapazitäten, auch wenn der Afghanistan-Krieg sehr kritisch war, das ist halt eine logistische Hochleistung. Halt am Ende der Welt, wo keine Verbündeten sind, führt die NATO halt so und in Amerika halt Missionen durch und kriegt es hin, solche Logistiken aufzubauen. Und das sind Dinge, da wird halt auch eine Wehrpflicht halt nichts dran ändern können. Und das sind halt Kapazitäten, die wir haben und die halt deutlich über, ich sag mal, unsere Vorteile sind gegenüber den anderen Ländern.
Aber auch Israel diskutiert ja über eine Wehrpflicht für ultraorthodoxe Juden. Also irgendwoher müssen die Menschen ja kommen, um jetzt nochmal einen Krieg beizuspringen.
Ja, ich glaube, Israel ist nicht in der NATO. Und in Israel ist das für mich auch eine andere Situation, weil sie ja wirklich Bodenoffensiven haben.
Ja, sie haben jetzt oft auch immer sich auf die NATO zurückgezogen. Aber also natürlich sind wir Teil der NATO und es soll jetzt nicht sein, dass Deutschland die alleinige Abschreckung macht, aber die NATO sind ja auch nur andere Länder und jetzt weiß ich nicht genau, aber es gibt sicher auch etliche andere Länder, die Wehrpflicht noch haben. Also wir können uns, sage ich mal, jetzt auch nicht hinter der NATO verstecken. Wir müssen quasi uns auch, also einen großen Teil natürlich selber für die NATO beitragen, weil wir ja eben auch viel Bevölkerung haben und noch große Wirtschaftskraft haben. Dann müssen wir auch unserem Teil, sag ich mal, dazu beitragen. Und ja, natürlich sind Wehrpflichtige jetzt nicht dafür vorgesehen, dass die irgendwo ins Ausland gehen. Aber durch diese Wehrpflicht ist, sag ich mal, ich denke, stärker das Militär noch in der Bevölkerung verankert. Und ich glaube, das würde wieder dazu führen, dass insgesamt es auch zu mehr Berufs- und Zeitsoldaten kommt. Und auch die Wehrpflichten kann man dann eben für Aspekte im Inland halt einsetzen und kann vielleicht dann mehr Zeitsoldaten dann freisetzen für Auslandseinsätze. Also man schreckt natürlich auch Gegner ab, indem man eben Leute zumindest hat, die ein bisschen befähigt sind. Also Russland hat ja auch eine Wehrpflicht und zieht da Leute ein, zieht jetzt vielleicht nicht die, also teilt sich ja auch, aber versucht es natürlich erstmal zu vermeiden, die auch direkt an die Front zu schicken. Aber man braucht halt eben so ein gewisses Potenzial und da muss auch, Deutschland hat sich halt in den vergangenen Jahrzehnten auch gerne immer mal zurückgelehnt, sich vor allem auf die USA gestützt, dass die das schon macht. Also das haben viele andere europäische Länder auch, aber teils sind die doch schon stärker reingegangen und das kann halt einfach auch jetzt eigentlich nicht mehr sein. Da hat sich Deutschland natürlich immer mit Verweis auf die Geschichte so ein bisschen dahinter versteckt, aber dadurch, dass eben wir geschichtlich einige Kriege von Zaun gebrochen haben, die sehr schrecklich waren, heißt es ja nicht, dass wir auf ewig da dem Militär entsagen müssen, sondern wir müssen eher gerade, um das eben zu verhindern, manchmal eben auch militärische Mittel einsetzen, wenn es nicht anders geht.
Also für mich klingt es so, als wenn die Wehrpflicht vor allem für dich die Abschreckung, also für sie die Abschreckung ist?
Das zum einen und eben auch eben das Militär zu durchmischen und wie gesagt, ich das gerne mit eben dem Zivildienst auch gerne koppeln würde, dass eben auch die Gesellschaft insgesamt was davon hat.
Wie stehen Sie dann zur Stationierung zum Beispiel von Atomwaffen in Deutschland oder in Raketenabwehrschirmen wie Iron Dome?
Also so ein Raketenabwehrschirm auf jeden Fall, weil was man ja jetzt auch in der Ukraine stark sieht oder auch in Israel, es wird jetzt eben viel über Raketen und Drohnen jetzt entschieden. Ohne eine Luftverteidigung ist man ziemlich schnell arg in Bedrängnis. Also das ist sehr wichtig. Atomraketen, das finde ich eigentlich nicht notwendig, weil heutzutage, ob das jetzt hier in Deutschland stationiert ist oder in den USA stationiert ist, also sobald da irgendwie ein Atomangriff kommt, kann die andere Seite das so oder so stoppen. Also das ist, wenn die einmal in der Luft sind, gut, dann ist der eine weg, aber die Raketen sind trotzdem gestartet, der andere ist dann auch weg. Das ist, ist eigentlich quasi egal, wo die Atomraketen sind. Also das sehe ich tatsächlich so in letzter Zeit sehr problematisch, dass jetzt insbesondere Russland, sag ich mal, die Drohung mit Atomwaffen immer inflationärer einsetzt. Also ich glaube, es dauert nicht mehr lange, dann heißt es einfach nur, ich will das, sonst gibt's Atomwaffen. Und da muss man wahrscheinlich ein Stück weit auch solche Drohungen ignorieren, weil sonst ist es da wirklich immer noch so, er braucht nur sagen, Atomwaffen und schon kriegt er alles. Also man muss natürlich gucken, was man da ignoriert, aber sonst kann man gegen Staaten mit Atomwaffen gar nichts mehr gegen deren Willen irgendwie versuchen voranzubringen, weil die dann immer gleich auf Atomwaffen verweisen.
Also das sind irgendwie so zwei Themen, die wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen getoucht haben. Das eine ist halt, wenn Staaten mit Atomwaffen halt selber angreifen oder Bedingungen durchsetzen wollen oder ihre Interessen. Und das andere ist ja zur Verteidigung. Aber wir sprechen ja über Verteidigung und da habe ich jetzt verstanden, dass es für sie so ist, dass es ein technischer Grund wäre. Also wenn jetzt keine Atomwaffen stationiert werden müssen in Deutschland, dann sollten wir das nicht machen. Dann können sie ja auch in Großbritannien bleiben oder woanders. Aber wenn das technisch notwendig wäre zur Abschreckung oder zur Verteidigung, wäre das dann für sie in Ordnung?
Wäre es, aber ich sehe keinen Grund, weil es ist, wo die Atomwaffen stehen, ist ja, wie gesagt, egal, weil die ja so schnell stark gestartet werden können und so weit fliegen können. Sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, ob die jetzt da oder da stehen. Das ist, die würden trotzdem ihr Ziel finden und zerschlagen. Also da gibt es wahrscheinlich die Spekulation, irgendwann gibt es Abwehrwaffen, die irgendwie Langstreckenwaffen vielleicht abfangen können. Dann könnte man überlegen, dass man sie doch näher ranziehen müsste, weil sonst eben alle abgeschossen wären. Weil dann hätte man ja quasi keine Abschreckung mehr. Dann könnte man das neu bewerten.
Ich finde es hochinteressant. Sie haben sich auch beide viel Gedanken über atomare Abschreckung gemacht. Die Frage ist ja, um es nochmal zusammenzufassen, was Herr Krieg vorhin sagte, wenn die atomare Abschreckung vielleicht nicht mehr da ist oder die Abschreckung, die eine NATO ausstrahlt, die auch eine USA als starken Partner hat, muss Deutschland dann nicht erkennen, dass es nicht nur die NATO als Schutzschirm hat, sondern dass es selber die NATO ist und deshalb eben auch Wehrpflichtige ja, rekrutieren muss und da eben auch vielleicht ein Wehrdienst dazugehört. Denn, hat er am Anfang gesagt, auch Sie haben ja am Anfang gesagt, Herr Krieg, nur so begeistert man vielleicht doch einen erheblichen Teil der Bevölkerung für den Wehrdienst. Also ist das nicht auch ein Punkt?
Für mich nicht. Also ich denke, dass halt eine Berufsarmee zu haben schon in Ordnung ist. Man muss halt schauen, dass man rekrutiert und halt auch eben Werbung macht, auch wenn ich die Werbung der Bundeswehr selber jetzt nicht, persönlich jetzt nicht mag. Sie spricht mich halt einfach nicht an.
Aha.
Und wir in unseren Verpflichtungen natürlich nachkommen müssen. Ich kann verstehen, dass halt für die Bundeswehr das sehr schwer ist, auf dem Arbeitsmarkt zu konkurrieren. Aber wenn, ich glaube halt Deutschland alleine zum Beispiel, ist es halt gegen eine Macht gegen wie China oder gegen was für Russland zum Beispiel, ist halt ohne Verbündete halt eigentlich nicht stemmbar.
Sehen Sie auch so?
Natürlich, also Deutschland alleine kann das militärisch nicht stützen, aber deswegen gibt es ja auch die NATO, aber die NATO ist ja nur so stark, wenn ihre Teile auch stark sind. Also man muss auch, das ist das große Problem auch in Europa, dass natürlich jeder irgendwie alle Fertigkeiten haben will. Jeder will seine Panzer, seine Flugzeuge, irgendwie jeder will quasi so, als ob wirklich jeder alleine mit einem Gegner fertig werden sollte. Aber es wäre natürlich viel sinnvoller und wahrscheinlich auch durchaus kosteneffektiver, wenn die Länder sich eben spezialisieren würden, dass die einen sich einfach nur auf eine Panzerarmee spezialisieren, die anderen haben nur die Flugzeuge. Da muss dann also wirklich eine Art, zumindest erstmal eine europäische Armee geschaffen werden. Und dann kann man immer noch gucken, ob es noch weiter ausbaut. Also die USA ist wahrscheinlich groß genug und hat auch sowieso alle, die können auch alles vorhalten. Aber zumindest in Europa, wo die Mittel doch beschränkter sind, sollte man auf jeden Fall die Länder sich spezialisieren lassen und dass da mal insgesamt mehr da ist. Und es ist auch eigentlich nicht eine Frage, ob Wehrpflicht oder Berufsarmee. es ist eigentlich beides, weil auch mit Einführung der Wehrpflicht würde jetzt, was jetzt als Berufsarmee dasteht, die werden ja nicht weniger werden. Und die braucht man eben auch, um eben vor allem diese Auslandseinsätze zu machen. Aber man braucht eben die Wehrpflicht als Ergänzung, um quasi hier im Land dann was zu haben und dass da eben auch der, sag ich mal, Nachwuchs für die Berufssoldaten auch besser generiert werden kann.
Sehen Sie auch so einfach? Gehen Sie mit?
Also ich kann nachvollziehen den Wunsch nach einer europäischen Armee oder dass da auch mehr zusammengearbeitet wird. Das denke ich auch, dass eigentlich Europa mehr zusammenarbeiten muss und so ein bisschen das Ego zurückschiebt, was so das eigene Land angeht. Aber bei Wehrpflicht kann ich nicht mitgehen. Also ich finde das für mich sehr, also ist das halt aus der heutigen Zeit gefallen. In einem Kriegsfall zum Beispiel, wenn wir jetzt von einem realen Kriegsfall sprechen würden und ich nicht zwanghaft eingezogen werde, dann würde ich halt abhauen. So, und ich denke, das ist halt für die meisten Menschen der Fall, wenn man sich anschaut, dass halt auch die Ukraine zum Beispiel einfach halt die Grenzen dicht macht für die Männer. Die kommen halt nicht mehr raus. Und mich lässt es halt so auch ein bisschen schockiert zurück, wie das hingenommen wird, zum Beispiel, dass die Männer in der Ukraine so ein bisschen gefangen werden und dann an den Grenzen abgeschlachtet werden oder in Russland eingezogen werden, wenn dessen alle anderen halt rausfliehen können. Also das ist halt auch so, ja.
Hätten Sie eigentlich ein Problem damit, eine Waffe in der Hand zu halten?
Ich hatte noch nie eine in der Hand. Also
können Sie sich das vorstellen?
Ich will es ausprobieren. Vorstellbar ist es für mich so nicht.
Aber auch so unter einem pazifistischen Grundgedanken, den ich bei Ihnen immer so ein bisschen raushöre?
Ich finde es halt sehr schwierig, von Pazifismus zu sprechen, weil es halt ein sehr breit ausgelegter Begriff ist. Und ich denke dann halt oft an bestimmte Parteien, die dann halt keine Waffenlieferungen an die Ukraine wollen, was halt definitiv nicht das ist, was ich halt irgendwie vertrete. Mhm. Wir müssen uns halt schon verteidigen können, das ist halt sehr wichtig. Ich denke halt zum Beispiel schon, dass bei internationalen Konflikten oder bei innenpolitischen Konflikten in anderen Ländern, finde ich, schwierig da einzugreifen. Ja, ich finde es schwierig, so eine Waffe in der Hand zu halten. Ich würde halt niemanden umbringen wollen. Also für mich ist ganz klar so, wenn ich halt kämpfen muss, dann muss ich halt, dann kann ich halt nicht anders, dann muss ich ja mich irgendwie verteidigen. Aber wenn ich halt reinhauen kann, dann nehme ich halt meine Familie und verschwinde. So, ich gehe jetzt nicht dahin und kämpfe halt für 5 Quadratmeter Land, sondern möchte halt mit meiner Familie in Sicherheit leben, mit den Menschen, die ich liebe.
Vielleicht nehmen wir das ein bisschen als Abschluss und ich frage auch nochmal Sie, Herr Krieg. Das ist ja ein stark emotionaler Standpunkt. Sie hatten schon eine Waffe in der Hand in Ihrem Leben. Wie sehen Sie es?
Ich kann das durchaus verstehen. Das ist menschlich und sehe ich auch ähnlich. Also ich bin jetzt auch nicht einer, der jetzt unbedingt gerne Waffen in die Hand nimmt und irgendwie voran stürmt. Und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass ich im Kriegsfall auch versuche, eher zu vermeiden, an die Front irgendwie zu gehen. Aber es ist halt eben ja schwierig, weil natürlich, wenn das keiner macht, dann muss man dann einfach akzeptieren, dass der Gegner dann einfach durchgeht und dann man zu seinem Gebiet dann abzählt und zu seiner Herrschaft ist. Das ist halt die Frage, ob man das will. Das ist, wie gesagt, auch diese Pazifismusfrage. Schaffen wir es eben nicht jetzt quasi so eine Art Präzedenzfall, dass wir eben verhindern, dass so ein Angriffskrieg Erfolg hat, dann wäre meine Vorstellung, dass wir dadurch verhindert haben, dass es zu Folgeangriffskriegen kommt. Weil die eben gesehen haben, okay, es bringt nichts. Da gibt es genug Leute, die sich dagegen stemmen. Andernfalls fürchte ich eben, dass sonst noch mehr ermutigt werden. Also es ist durchaus vorstellbar, dass China sich das ganz genau anguckt, wie sie es am besten machen, um sich zum Beispiel Taiwan wieder einzuverleiben. Und wenn die eben sehen, nee, das funktioniert nicht, dann lassen sie vielleicht doch die Finger von. Mhm. Aber auf persönlicher Ebene, ja, ich will ja auch nicht in den Krieg, das kann ich verstehen. Und ja, das ist klar. Und deswegen hat auch die Ukraine die Grenzen geschlossen, weil auch eben viele Leute wollen halt eben nicht kämpfen. Aber wenn halt keiner dahin geht, dann ja, muss man ja auch sein Leben und sein Leben quasi aufgeben, weil das verändert sich sicherlich durch die Herrschaft dann auch.
Also nochmal drauf reagieren?
Ich kann die Angst nachvollziehen. Also, dass wenn der Angriffskrieg nicht aufgehalten wird. So, ich kann halt auch nachvollziehen, dass die Ukraine sich halt zum Beispiel so entscheidet, dass sie halt die Männer nicht ausreisen lässt. So, auf das Thema Männer und Frauen haben wir jetzt nicht getoucht. Ich meine, wir sind auch eine sehr homogene Gruppe. Das wäre definitiv halt auch eigentlich ein Thema. Was ich halt ganz spannend war, ich habe mir vorher noch einen Podcast angehört zu diesem Thema. Und da war halt die große Sorge eigentlich, dass das Problem zu sehr zerdacht wird. Und da konnte ich halt auch mitgehen. Also ich hätte, glaube ich, lieber, dass halt die Regierung halt eine Strategie verfolgt und das versucht durchzuziehen und sich dann halt auch die Daten anschaut, okay, wie entwickelt sich das? Anstelle, dass sie halt 10 Jahre lang rumdiskutieren und dann halt irgendwie eine halbgare Lösung zu finden.
Bei so vielen Themen.
Genau. So, ich glaube, die Frustration können gerade sehr viele nachvollziehen. und da halt auch selbstbewusst eine Entscheidung trifft.
Das wäre so. Auf jeden Fall zu begrüßen. Das Problem ist natürlich, dass die Parteien natürlich drauf schauen, was sagen die Wähler und sind natürlich sehr vorsichtig, bevor sie, sag ich mal, eine Entscheidung treffen, weil sie dann Angst haben, dass sie wieder bei Wahlen abgestraft werden. Aber das ist, kennzeichnet ja das politische System Deutschlands insgesamt, dass man immer sehr vorsichtig ist und nur in kleinen Schritten was macht, damit man ja niemanden zu groß verschreckt mit irgendwelchen Entscheidungen, die stärker in eine Richtung gehen, damit man einfach keine Wähler verliert. Das ist aber leider dann eben die Folge, dass man eben kaum wirklich große Entscheidungen trifft.
Vielen Dank, Simon Bäumer und Thilo Krieg, für dieses Gespräch zum Thema Wiedereinführung der Wehrpflicht. Danke, dass Sie beide hier waren.
Ja, gerne.
Gern geschehen, hat Spaß gemacht.
Schön.
Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Falls ihr Feedback dalassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Schreibt mir einfach eine Nachricht an podcast@lvz.de. Ich freue mich über jede Mail.